Info 3 Mittag.
Die Planung für die Nach-Gaddafi-Ära. Rebellenvertreter treffen den französischen Präsidenten Sarkozy. Geheime Gespräche unter mächtigen Männern. Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-il und der russische Präsident Medvedev besprechen heikle Themen. Dominik Strauss-Kahn und die Hotelangestellte. Der ehemalige IWF-Chef will sie nicht wegen Falschaussage anzeigen. Das Wetter: bis morgen Abend oft sonnig, am Nachmittag und Abend jeweils einige Gewitter. Weiterhin heiß bei 28 bis 33 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Daniel Hubacher mit den Nachrichten.
Trotz der Erfolge der libyschen Opposition kommt die Hauptstadt Tripolis nicht zur Ruhe. Immer wieder gibt es Gefechte. Vom Diktator und seinem Clan fällt weiterhin jede Spur. Unterdessen beginnt auf dem internationalen Parkett die Planung der Nach-Gaddafi-Zeit. Der französische Präsident Sarkozy will noch heute die Nummer 2 des libyschen Übergangsrates, Mahmoud Djibril, in Paris empfangen und weitere Schritte besprechen. Und China verlangt, dass der Wiederaufbau Libyens von der UNO angeführt wird und will dabei selber eine aktive Rolle spielen. Libyen hat große Erdölreserven, was das Land für viele Staaten interessant macht. Der russische Präsident Medvedev hat den nordkoreanischen Staatschef Kim Jong-il empfangen. Am Morgen bestätigte der Kreml in Moskau, bei den Gesprächen in Ostsibirien gehe es unter anderem um das umstrittene nordkoreanische Atomprogramm. Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt. Kim Jong-il hatte Russland zuletzt vor 10 Jahren besucht. Nachdem das Strafverfahren gegen ihn eingestellt worden ist, plant der frühere IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn keine juristische Gegenoffensive. Eine Anzeige gegen die New Yorker Hotelangestellte wegen Falschaussage sei nicht geplant, sagte sein Anwalt der französischen Zeitung Le Parisien. Die Frau hatte Strauss-Kahn im Mai vorgeworfen, er habe versucht, sie in einem New Yorker Hotel zu vergewaltigen. Weil es aber Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Aussage gab, wurde das Verfahren gestern eingestellt. In die Schweiz. Ab dem 1. September tritt in der Schweiz der verbesserte Einlegerschutz definitiv in Kraft, wie der Bundesrat mitteilt. Falls eine Bank Konkurs geht, sind neu 100.000 Franken gesichert. Bisher waren es nur 30.000 Franken. Klagen aus der Schweizer Maschinen- und Metallindustrie über den teuren Schweizer Franken hört man seit Monaten. Nun liefert der Branchenverband Swissmem die entsprechenden Zahlen. Erstmals seit 15 Monaten sind die Aufträge nun zurückgegangen, um 2,6% im zweiten Quartal. Zum Vergleich, vom Januar bis März gab es bei den Bestellungen noch ein Plus von 27%. Ohne Vignette auf Schweizer Autobahnen unterwegs sein, das wird ab Dezember teurer. Die Buße steigt von 100 auf 200 Franken. Hintergrund ist das neue Gesetz zu den Abgaben der Nationalstraßen. Dieses Gesetz wird am 1. Dezember in Kraft gesetzt, wie es in einer Mitteilung des Bundes heißt. Vorerst nicht teurer wird die Vignette selbst. Diese kostet weiterhin 40 Franken. Das Berner Münster hat den höchsten Kirchturm der Schweiz. 100 Meter hoch ist er und nun wird die Turmspitze saniert. Dafür musste ein windresistentes 32 Meter hohes Gerüst um die Spitze montiert werden, wie die Münsterstiftung mitteilt. Die Restaurierung des mittelalterlichen Münsters ist seit 1952 im Gang und praktisch eine Daueraufgabe. Spätestens in 3 Jahren soll das ganze Münster nun endlich gerüstfrei sein und es auch einige Jahre bleiben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.251 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.1421 gehandelt und der Dollar zu 78,98 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Von wo aus kann Gaddafi noch seine Fäden ziehen, jetzt da seine Festung in der Hand der Rebellen ist? Die Ärzte in der libyschen Hauptstadt Tripolis arbeiten bis zur Erschöpfung und oft haben sie keine Medikamente, um die Schmerzen der Opfer zu lindern. Mehr Hagel, mehr Hochwasser, mehr Sturmwinde. Der Klimawandel wird teuer. Basel-Stadt rechnet schon mal, was die Schutzmaßnahmen kosten. Mehr dazu gibt's nach Wetter und Verkehr.
Es bleibt auch heute und morgen, wie es in den letzten Tagen war, oft sonnig und heiß. Am Nachmittag und Abend kann es jeweils einige Gewitter geben. Die Temperatur steigt erneut auf 28 bis 33 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr in der Ostschweiz auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Verzweigung Meckenhus und St. Gallen-Neudorf. Stau wegen eines Pannenfahrzeugs. Und in der Region Aargau-Basel-Land auf der A3 Richtung Deutschland stockender Verkehr im Baustellenbereich zwischen Rheinfelden und der Verzweigung Augst. Zudem zwei Meldungen für den Schienenverkehr. Wegen einer Beschädigung am Gleis ist die Strecke zwischen Zürich Hauptbahnhof und Zürich Stadelhofen bis auf Weiteres nur beschränkt befahrbar. Es muss mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden. Und in der Westschweiz ist die Strecke zwischen Murten und Bayern wegen einer Signalstörung nur beschränkt befahrbar. Auch hier muss bis auf Weiteres mit Verspätungen und Zugsausfällen gerechnet werden.
Info 3 Mittag.
Stück für Stück scheinen die Rebellen das Gaddafi-Regime zu demontieren. Letzte Nacht haben sie die riesige Festung Gaddafis mitten in der Hauptstadt erobert. Gaddafi selber ist aber immer noch untergetaucht und droht mit einem Kampf bis zum Ende. Was bedeutet das alles? Ich habe darüber mit Libyen-Kenner Bert Stauffer gesprochen und ihn gefragt, ob mit der Eroberung der Festung Gaddafis die Kommandozentrale des Regimes zerstört sei.
Ich gehe davon aus, dass die wichtigste Kommandozentrale des Regimes von Gaddafi zerstört ist. Aber Gaddafi war in dieser Hinsicht außerordentlich gut ausgerüstet, also militärtechnisch. Er hat sicher mehrere Kommandozentralen. Nach allen Informationen, die wir haben, ist er auch technisch auf dem neuesten Stand. Ich gehe davon aus, dass er in der Wüste noch andere Notersatzkommandozentralen hat. Die Frage ist dann immer, ob die Kommunikationswege noch funktionieren, ob auch die NATO und den Übergangsrat und die entsprechende Exekutive, ob die diese Kommunikationswege auch zerstören können.
Also das heißt, es ist eigentlich unsicher, ob die anderen Kommandozentralen des Regimes noch zur Verfügung stehen im Moment.
Mir scheint das unsicher zu sein. Ich denke aber, Gaddafi kann auf jeden Fall noch viel Schaden anrichten. Er hat Agenten im Ausland, er hat sicher auch einige Tausend, vielleicht auch weit über 10.000 Leute, die auf ihn eingeschworen sind, die auf Gedeih und Verderben mit ihm verbunden, verbandelt sind. Die haben gar keine andere Wahl, die müssten entweder flüchten oder kämpfen bis zum Tod. Ich glaube, da hat Gaddafi doch noch einige Trümpfe in der Hand. Er kann im Großraum Tripolis und auch im gesamten Land doch sehr viel Schaden anrichten. Sehr viele Menschenleben auch zerstören.
Umso wichtiger, wenn sie das jetzt sagen wird, wo denn eigentlich Gaddafi ist.
Da weiß ich nicht mehr als die Libyer selber. Da kann man nur darüber spekulieren. Ich denke, er ist eher irgendwo in einem Versteck außerhalb von Tripolis, in der Wüste, in einer Wüstenfestung, in seiner Heimatstadt Sirte. Das wäre ja fast ein bisschen zu einfach. Da könnte man ja diese entsprechenden Anlagen bombardieren. Wenn er hingegen irgendwo in einer versteckten Wüstenfestung, vielleicht auch in der Nähe der Grenze zu Algerien, zu Niger, sich versteckt halten würde, dann könnte man das nicht so leicht ausfindig machen.
Was ist Ihre Einschätzung? Wie groß ist jetzt der Rückhalt Gaddafis noch?
Ich denke, der Rückhalt in der Bevölkerung des Großraums Tripolis, der schwindet von Stunde zu Stunde. Man muss davon ausgehen, dass es auch in Tripolis eine große schweigende Mehrheit gegeben hat, die sich mit dem Gaddafi-Regime arrangiert hatte. Die waren vielleicht nicht ganz glücklich darüber, aber vergleichbar mit Tunesien, man hat einfach damit gelebt. Heute, wo es klar ist, dass das Gaddafi-Regime international keine Chance mehr hat, dass auch die Finanzen eingefroren sind, dass es keine Zukunft mit Gaddafi mehr gibt, da denke ich, da werden sich sehr viele Leute abwenden, werden sich pragmatisch verhalten und werden sich auf die Seite des neuen Übergangsrats, also der Revolutionäre, stellen und sich vom Gaddafi-Regime definitiv verabschieden.
Informationen vom Journalisten und Libyen-Kenner Beat Stauffer. Je länger die Gefechte in und um Tripolis dauern, desto schlechter wird auch die medizinische Situation. Internationale Hilfsorganisationen sprechen von dramatischen Versorgungsengpässen in den Spitälern. Veronika Meyer.
Noch immer wird gekämpft in Tripolis. Die Sicherheitslage ist äußerst prekär. Das erschwert die Arbeit jener, die sich um Verletzte und Zivilisten kümmern. So seien zum Beispiel gestern von 40 lokalen Mitarbeitern in Tripolis nur gerade 4 erschienen, erzählt der Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, Stephen Anderson.
Hier, par exemple, sur 40 collègues nationaux que nous avons à Tripoli, donc libyens, seulement 4 sont venus au bureau.
Die Mehrheit der Menschen getrauten sich nicht, ihre Häuser zu verlassen. Zu groß ist die Angst vor Heckenschützen, zu groß die Furcht, sich plötzlich auf der falschen Seite wiederzufinden. Dabei würden gerade Helfer dringend gebraucht, vor allem in den Spitälern. Immer wieder werden Verwundete eingeliefert. Wie viele es sind und wie viele den Kampf um Tripolis nicht überlebt haben, das weiß niemand genau. Die Ärzte und Krankenschwestern tun ihr Möglichstes, doch sie arbeiteten unter schwierigsten Bedingungen, sagt Steven Anderson vom IKRK.
Il manque de matériel chirurgical surtout pour pouvoir donc traiter les blessés.
In den Spitälern, die sie besichtigt hätten, mangle es an Material für die Operationssäle und an Personal. Viele Ärzte und Krankenschwestern, die in den Spitälern von Tripolis gearbeitet hätten, seien Ausländer gewesen. Viele von ihnen haben Libyen im Verlauf der letzten 6 Monate verlassen. So werden Verletzte aus Tripolis und Umgebung auch in andere Städte gebracht, etwa ins 50 Kilometer entfernte Assawiya. Es sind verwundete Rebellen und Soldaten Gaddafis, aber auch viele Zivilisten, wie Mike Bites, Koordinator bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen, berichtet. Sie behandelten diverse Schussverletzungen, sagt Mike Bites. Und was besonders besorgniserregend sei, viele der Verletzten seien von Heckenschützen angeschossen worden. Von Scharfschützen, die jetzt, in dieser scheinbar letzten Phase des Bürgerkriegs, nichts mehr zu verlieren haben.
Info 3 Mittag.
Für Umweltexperten ist klar, der Klimawandel kommt. Wahrscheinlich stecken wir schon mittendrin. Und das heißt, es wird wärmer in der Schweiz. Bis 2050 2 bis 3 Grad wärmer, sagen Experten. Der Kanton Basel-Stadt hat sich Gedanken zu den Folgen des Klimawandels gemacht. Jetzt liegt ein Bericht auf dem Tisch. Basel weiß jetzt, welche Massnahmen zu treffen wären und was das alles kosten würde. Martin Jordan hat den Bericht gelesen.
Für Jörg Hofer, den Leiter des Amts für Umwelt und Energie, kommt der Kanton Basel-Stadt bei den Folgen des Klimawandels relativ glimpflich davon.
Also wenn ich vergleiche, was der Klimawandel hier für Folgen hat und was er für Folgen hat in Staaten im Pazifik zum Beispiel, wo ganze Inseln verschwinden werden, dann sind wir sehr gut bedient und die Sache ist für uns noch verflixt harmlos. Aber es wird auch ein paar Millionen kosten.
Allein rund 20 Millionen kostet die Massnahme, um eine Überschwemmung der Basler Innerstadt zu verhindern. Die Gefahr geht überraschenderweise nicht vom Rhein aus, sondern vom kleinen Zufluss Biersig, der unterirdisch durch die Innerstadt fließt.
Es kann sein, dass der Biersig massiv Wasser bringen wird und dann der Tunnel überflutet wird. Dann kann die ganze Innerstadt überschwemmt werden. Und dort hat es noch einige Heizöltanks, die im Keller einfach so dastehen. Und die werden dann aufschwimmen auf dem Wasser, werden umkippen und werden das Heizöl auch noch in der Umwelt verteilen. Das ist eine ziemlich große Schweinerei.
Doch auch der Rhein ist vom Klimawandel betroffen. Einerseits dürfte die Rheinschifffahrt wegen vermehrt auftretender Hoch- und Niederwasser in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt werden. Andererseits wird die Wassertemperatur steigen, was Auswirkungen auf die produzierende Industrie haben wird. Novartis und Roche beispielsweise dürfen ab einer Wassertemperatur von 25 Grad kein Kühlwasser mehr in den Rhein zurückleiten.
Die Industrie wird allenfalls wirklich neue Technologien erfinden müssen, dass sie zum Beispiel Abwärme, die da bei den Prozessen anfällt, nutzt, um damit Kühlleistung herzustellen.
Allerdings rechnet Jörg Hofer nicht damit, dass Produktionsstätten aus Basel abwandern werden, obschon er nicht ausschließt, dass die Industrie einige Investitionen tätigen werden muss. Schon eher ein Problem erwartet Jörg Hofer aufgrund der Sturmwinde und Hagelschläge, die künftig stärker und intensiver ausfallen werden.
Die Häuser werden Schäden erleiden durch den Hagelschlag, insbesondere in einer Stadt, die so dicht überbaut ist wie Basel. Und wir haben einen gewissen Zielkonflikt, das muss man auch offen sagen. Wir möchten, dass in Basel noch mehr Solardächer gebaut werden für Photovoltaik und für die Wärmegewinnung. Und die sind natürlich exponiert auf den Dächern, diese Anlagen, und die sind dem Hagelschlag ausgesetzt.
Hauptproblem dabei ist, dass die EU-Richtlinie vorschreibt, dass ein Solardach ein Hagelkorn von 2,5 cm Durchmesser aushalten muss. In Basel aber werden Hagelkörner mit 3 cm Durchmesser erwartet.
Info 3, Nachrichten und Hintergründe auf DRS3, Virus und DRS4 News und im Internet auf drs.ch. Redaktion und am Mikrofon Andrea Abbühl.